Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Heute geht es um einen Prozess, auf den im vergangenen Jahr ganz Deutschland blickte. Und zwar um den Prozess rund um die Polizistenmorde von Kusel. Ende Januar 2022 erschießt der Saarländer Andreas S. zwei Polizisten. Die beiden Beamten, Jasmin und Alexander, sind in dieser Nacht auf Streife. Und zwar, weil es in der Gegend eine Einbruchserie gibt. Dann entdecken sie eben einen weißen Transporter am Straßenrand. Sie halten nur wenige Meter dahinter und wollen den Fahrer kontrollieren. Und nur wenige Minuten später sind die beiden tot, erschossen von Andreas S. Über die Tat selbst haben wir in der vorherigen Folge schon gesprochen. Heute wollen wir über den Hauptangeklagten und verurteilten Mörder Andreas S. sprechen. Wie wurde er überhaupt zum Mörder und vor allem, warum tötete er? Mein Name ist Sarah Umler, ich bin Vize-Digitalchefin der Saarbrücker Zeitung und heute spreche ich wieder mit zwei meiner Kollegen, Michael Kipp, Chefreporter der Saarbrücker Zeitung und Saskia Leidinger, Redakteurin. Aber bevor wir starten, nochmal eine Triggerwarnung. Die Tat an sich verstört ja schon mit ihrer Brutalität und Vorgehensweise des Täters, aber auch die Äußerungen vor Gericht von Andreas S. sind harte Kost. Also all das, was wir hören, ist definitiv nicht einfach zu verarbeiten. Michael, du hast Andreas S. vor Gericht gesehen, hast dort seine Aussagen, sein Verhalten erleben können und du hast recherchiert. Vieles rund um diese Person, den Wilderer, der zum Mörder wurde. Was ist bei dir da vor allem hängen geblieben? Was ist das denn für ein Mensch? Welches Merkmal sticht da besonders hervor?
Ja, diese Empathielosigkeit, die ist halt, ja, die trieft ja aus jeder Ecke in diesem Fall. Also ein Mensch, der sowas macht, wir haben in der Recherche noch andere Seitgeschichten von dem mitbekommen, die wir jetzt nicht geschrieben haben, aus Quellengründen, aus sonstigen Gründen, weil wir es nicht hart bekommen, wie wir Journalisten gerne sagen. Aber natürlich bekommt man da schon ein kompletteres Bild vielleicht als das, was tatsächlich über so einen Typ veröffentlicht wird. Und der hat offenbar Empathieprobleme, hat auch ein Problem gehabt, halt seine Schuld anzuerkennen, für sich anzuerkennen vielleicht. Und das gibt es dann auch noch ein Gutachten, dann der hat das ja dann relativ deutlich zusammengefasst. Hm. Vielleicht kommen wir da kommen wir sicherlich später noch drauf zu reden, aber ja.
Du hast dich in deiner Recherche intensiver mit dem Täter beschäftigt. Welche Fragen hast du dir da denn gestellt?
Wer ist das? Wo kommen die her? Wie wird man so? Also das sind so dann die Leitfragen, ne, in der Recherche. Also mein Kollege Tobias Fuchs, der damals noch hier bei uns im Haus war, zusammen dann um diesen Fall gekümmert. Dann wurden wir dann freigestellt, einen Monat und konnten dann uns um den Fall kümmern. Das war, ja, hart.
Wie kriegt man das denn hin? Wie findet man denn über so jemanden alles raus?
Ja, das ist, im Saarland geht das. Also nicht alles, also das ist natürlich vermessen, aber natürlich, ich bin tatsächlich gebürtiger Querschieter, der ist aus dem Sulzbachtal, das ist ein Tal nebendran. Der ist nicht viel jünger als ich. Ja, ich kenne Menschen, die den kennen und dann fragt man sich durch, klar, und kriegt dann halt seine Geschichten erzählt und so angelt man sich dann da so durch, ne, und versucht dann halt verschiedene Richtungen dann halt auch zu ermitteln, zu recherchieren, warum konnte das überhaupt passieren, weil alles, was wir gehört haben, war irgendwie klar, dass der irgendwann mal austickt.
Da fragt man sich, warum da vorher nie.
Ja, und ja, der jemand, sitzt auf einem Waffenarsenal, war auch klar, ja. Und ich weiß nicht, wie viele Waffen sind, ich habe es mal rausgeschrieben, irgendwo was machen, weit über 20, ne, die sie dann tatsächlich noch aus der Wohnung geholt haben, obwohl er schon keine Waffenbesitzkarte mehr hatte, die auch schon mal, zweimal schon abgeholt bekommen hatte und trotzdem.
Und das Geschäft der Wilderei war auch für alle klar?
Boah, ja, also nicht für alle, aber es gab sicher in der Jägerschaft, die mir erzählt haben, ja klar, bei uns war klar, dass der das ist. Der hat ja auch alles getroffen. Also wir haben ja doch viel mit Jägern telefoniert und da gibt es solche und solche und es gibt auch noch mal ganz solche. Diese Wilderei, hatte ich zumindest mal den Eindruck, ist so ein bisschen als Kavaliersdelikt, wird das gesehen. Heute vielleicht jetzt nach diesen Fällen nicht mehr so, aber damals, der wurde öfters mal angeschwärzt wegen Wilderei, aber es ist, glaube ich, nie irgendwie justiziabel geworden, ne? Also es gab dann Verfahren, aber es gab nie irgendwie Urteil oder so.
Und was habt ihr herausgefunden?
Ja, und dann haben wir halt in der Vergangenheit rumgeguckt und gemacht und dann die Bäckereien, die er hatte, die ja dann auch in die Insolvenz ging, was ja dann angeblich dann auch wieder ein Grund dafür war, ihm dann 2020 die Waffenbesitzkarte abzunehmen, weil er nicht in der Lage ist, eine Firma zu führen oder so. Also da gibt es ja die tollsten Gründe, warum er einem so eine Waffenbesitzkarte abnimmt, und dann haben sie es dann gemacht, aber hat er auch die Waffen abgeben müssen. Die hat er dann seiner Frau gegeben, die auch eine Jagdberechtigungskarte hatte und auch Waffenbesitzkarte, das war halbwegs legal. Die hat es ihm aber dann nochmal überlassen, ne? Was dann wiederum nicht legal ist. Es gab gegen den Andreas S. dann halt noch weitere Verfahren im Nachklapp, neben diesem Verfahren wegen Mordes. Halt wegen Wederei, die dann auch ein bisschen zurücklag, 2017, wo er angeblich einen Mann, der ihn bei der Wilderei zufällig gestellt hat, sozusagen überfahren hätte, angeblich fast, aber wurde dann freigesprochen jetzt dafür. Er konnte man ihm nicht nachweisen. Ist noch nicht rechtskräftig, das Urteil. Also der Staatsanwalt hat beim Amtsgericht in Neunkirchen ist das Urteil gefallen. Da kann man dann, glaube ich, in die Berufung gehen. Das hat er gemacht. Also das ist noch nicht durch, aber ja. Mit denen hatten wir dann damals auch in der Recherche. Der hat uns dann seine Geschichte auch erzählt.
Wer hatte die Geschichte erzählt?
Das war der Mann, der den auch angezeigt hatte, der später dann quasi ihn nochmal vor Gericht gebracht hatte.
Genau, du hast eben gesagt, ihr habt viele Geschichten gehört, die ihr nicht schreiben konntet, nicht hart gekriegt habt.
Ja.
Aber welche Geschichten habt ihr denn über ihn geschrieben?
Das war also diese Geschichte, ne, dass er da 2017 im Wald laut Gericht ja nicht gewildert hat. Dann gab es ein Urteil gegen ihn. Das war ein Prozess, da war er auch auf der Jagd mit seinem väterlichen Freund damals. So hat er das in dem Prozess hat er ihn so genannt. Sein Vater ist selbst sehr früh verstorben. Und dieser väterliche Freund hat sich dann so ein bisschen als Vaterersatz um ihn gekümmert, hat ihn auch in die Jagd eingeführt, war mit dem auf der Jagd und dem hat er dann aus Versehen fahrlässig das halbe Augenlicht weggeschossen mit Schrot, musste daraufhin dann halt seine Waffenbesitzkarte dann abgeben. Aber es wurde, glaube ich, nur als fahrlässige Körperverletzung gewertet.
Wie alt war er denn da?
War er ein junger Bub?
Also 18, 19 Jahre alt, hatte ich mal gelesen. Und diese Waffenbesitzkarte hat er aber dann später nochmal wiederbekommen, oder?
Die hat er dann aber 5 Jahre später wieder bekommen.
Okay.
Also der hatte die schon mal los.
Mhm.
Und dann ging er wieder auf die Jagd. Und dann kam es dann zu verschiedenen Verfahren gegen ihn. Ich glaube insgesamt 24 Verfahren liefen zu dem Zeitpunkt gegen Andreas S. bei der Saarbrücker Staatsanwaltschaft alleine und da waren einige Verfahren dabei. Es hat gebrannt bei ihm, es wurde eingebrochen in der Bäckerei. Es war alles ein bisschen suspekt, es roch so ein bisschen nur Insolvenzverschleppung und das reicht dann schon zu sagen, der ist nicht in der Lage, eine Waffe zu tragen. Auch mit der Vorgeschichte von ihm und der Wilderei vor. Ich glaube, da haben sie dann halt ihm das Ding dann halt sozusagen dann 2020, 21 oder so weggenommen nochmal. Und dann ging es dann richtig los, ne?
Ja.
Also zu der Zeit hatte er schon keine Bäckereien mehr, aber dann hat er schon Wildhandel offiziell eröffnet, hat dann ganz normal, war auf Jagd, hat auch viel Wild gekauft vom Forst. Wenn die Jagden hatten, hat er dann das dann abgekauft, haben wir auch noch in der Recherche rausgefunden, also regelmäßig, und hat das dann halt, ja, im großen Stil verkauft. Und dann, wie die Waffenbesitzkarte weg war, das dann illegal von heute auf morgen. Und dann war es ihm, glaube ich, richtig egal. Dann ist er wirklich überall rumgefahren und hat, man kann es nicht nachvollziehen, aber offenbar sehr viel Wild geschossen. Also die hatten ja dann in dieser Wurstküche noch unfassbar viel Material gefunden und Wurstkonserven. Und
genau, und da sind wir dann wieder bei der Tatnacht selbst. Das war nämlich gar nicht so eine ganz normale Jagdnacht für ihn, oder Saskia?
In der Tatnacht, der 31. Januar, das war der letzte Tag der Jagdsaison. Und wie es vor Gericht hieß, sind sie da nochmal losgezogen, damit Andreas S. auch seinen Rekord von 1000 erlegten Tieren in einer Saison einstellt. Also die Jagd war quasi alles für ihn. Und natürlich mit seinem Wildhandel hat er rund 6.000 Euro im Monat, steuerfrei dann in dem Fall natürlich, weil nicht legal verdient. Also ein sehr gutes Einkommen sich damit gesichert.
Wer das jetzt gekauft hat und so, ne, das ist, haben wir dann auch mal versucht noch rauszufinden, aber sind wir nicht sonderlich weit gekommen. Früher hat er das ja in seiner Bäckerei verkauft, im Kühlschrank. Es muss auch gut gelaufen sein. Ist ja auch beste Bioware. Aber
die Jagd war also alles für ihn. Das habt ihr ja gerade beschrieben. Habt ihr da noch mehr Infos? Wie extrem war denn ja diese Leidenschaft zu jagen, zu wildern?
Ja, er hat Spezialität halt gehabt, ne? Also bei der Jagd. Dafür war er respektiert und obwohl viele Jäger mir erzählt haben, dass es nicht weitgerecht sei, aber er hat die Tiere mit Kopfschüssen erlegt.
Was ist normal üblich?
Normal, weiß ich nicht, da geht es glaube ich in die Flanke rein oder so ins Herz, ne? Ich glaube, bei Kopfschuss macht man nicht, ich meine es so richtig zu erinnern, dass wenn man dort ein bisschen daneben schießt, dann geht das Tier durch und leidet sehr. Bei dem anderen ist halt der Nachteil offenbar, dass es Schrot im Fleisch ist.
Was natürlich für jemanden, der sein Geld mit Wildfleisch verdient, in dem Sinne nachträglich ist. Also da halt wahrscheinlich der Kopfschuss, um möglichst große Fleischausbeute zu haben.
Was mir auch noch so aufgefallen ist, so als Randbemerkung, die ich relativ bezeichnend fand, war, dass er Munition hatte, wo sein Name drauf eingraviert. Fand ich halt schon. Ich weiß nicht, ob man das so macht, keine Ahnung, aber.
Ja, also ich meine, alles, ich glaube auch die Schrotflinte, mit der er in der Nacht geschossen hatte, war eine Spezialanfertigung. Und dann hat er ja dieses Wärmebild, Fernrohr auf dem Gewehr gehabt, was glaube ich auch nicht ganz so legal ist.
Das ist nicht legal, ne.
Und den Transporter, den er gefahren hat, den hat er ja extra umgebaut für die Jagdwilderei, sodass er in der Seite der Tür seine Waffen hatte, dass er nur das Fenster runterkurbeln musste und aus der Tür rausschießen musste. Und auch, glaube ich, den Mantel, den er da immer angehabt hatte zur Jagd, war eine Spezialanfertigung, auf die er sehr stolz gewesen ist. Und ja, das zeigt, dass er da auch sehr viel investiert hat. Geld, Zeit, Erfindungsreichtum offenbar, um das alles zu optimieren auch.
Mm, alles hat sich um die Jagd bei ihm gedreht im Grunde.
Ja, sein Lebensinhalt dann, ne? Und auch sein Lebensunterhalt.
Wie war das denn mit seiner Frau? Du hast eben gesagt, er hat ja auch eine Frau gehabt, er hat auch Kinder gehabt, meiner Erinnerung nach.
Vier
Kinder. Gibt es da irgendwelche Informationen?
Ich habe die Frau einmal gesehen, das war vor Gericht, hat sie nichts gesagt. Also ich weiß nicht, wie die damit umgehen. Er muss liebevoller Vater gewesen sein, das habe ich mehrfach halt gehört. Ich habe aber auch gehört, dass er mit seinen Mitarbeitern nicht sonderlich gut umgegangen ist. Das ist wahrscheinlich diese Ambivalenz, die so ein Typ halt auch innewohnt dann. Ne?
Jetzt haben wir ganz viel über die Jagd gehört, aber habt ihr noch mehr Infos zu Andreas S.? Wer war das denn? Wie ist er aufgewachsen?
Ich glaube, er ist in Zweibrücke geboren, also in der Nähe von Zweibrücke. Und ist dann aber relativ zeitnah nur Altenwald verzogen. Sulzbach-Altenwald und seine Eltern hatten dort Bäckerei, die sie dann auch ein bisschen größer gemacht haben, glaube ich, mehrere Filiale hatten. Ja? Und der Vater ist dann relativ früh verstorben.
Mhm.
Und er hat dann aber auch eine Bäckerlehre gemacht und hat auch den Meisterbrief gemacht.
Genau, er ist gelernter Bäckermeister.
Und hat dann das Dennerlade quasi von seiner Mutter übernommen und ist dann expandiert, was auch so ein bisschen in das Persönlichkeitsprofil reinpasst. Also dieses, ich kann alles schneller, besser, höher, weiter, das hat er ja vor Gericht halt auch, ne? So hat er sich dort präsentiert und das hat dann halt auch so ganz viele Filialen aufgemacht, ganz viele Bäckereiautos gekauft, die dann nachher auch irgendwann mal abgebrannt sind. Ne? Wer das und wie das war, ist glaube ich auch noch nicht ganz klar.
Aber das mit der Bäckerei ist ja irgendwann auch gescheitert.
War an der Insolvenz, nachdem die Karren dann abgebrannt waren. Ich glaube, die Versicherung den Schaden nicht reguliert hatte. Da müsste er Insolvenz anmelden.
Und dann hat er sich auf die Wilderei konzentriert.
Also ich habe keine Zahlen gesehen, aber wir haben es mal versucht, grob über den Daumen zu peilen, was er da im Monat umgesetzt hat. Also schon bis weit über 10.000 im Monat. Wir haben uns dann halt auch mit Wildhändler unterhalten, was da überhaupt, welche Margen da drin sind. Wer das kauft. Komisches Business.
Aber am Anfang hat er das legal gemacht und dann ist ja die Waffenbesitzkarte.
So heißt das, ja. Okay. Keine Fall Waffenschein, das ist was anderes.
Okay. Die musste er ja dann abgeben und dann hat er es eben illegal gemacht.
Ja.
Okay. Also Andreas S. ist ein sehr ambivalenter Typ, so beschreibt er ihn beide. Und dann passiert eben am 31. Januar 2022 diese brutale Tat. Andreas S. erschießt zwei Polizisten in Ulmet bei Kusel. Aber er ist eben in dieser Nacht nicht alleine unterwegs. Von dem Komplizen Florian V. haben wir ja auch schon das letzte Mal gesprochen. Jetzt wird nach den beiden gefahndet. Nach Andreas S. sogar mit Bild und dann wenige Stunden später können die Beamten die beiden festnehmen. Wie geht es denn weiter? Was sagen die beiden denn zu den Vorwürfen? Erstmal gehen die Beamten ja davon aus, dass es zwei Täter geben muss.
Also Florian V. hat relativ ausführlich ausgepackt, muss er relativ gut gesprochen haben, also konsistent in sich gewesen sein, also hat alles, was man so als Polizist so an Maßstäbe an guter Zeuge anlegt, offenbar erfüllt in dieser Aussage, konnte sich auch gut verkaufen, also konnte das schlüssig darlegen. Und der Andreas Esnet, ne, der hat dann halt angefangen, seine Geschichte zu stricken, ne, die er dann halt vor Gericht irgendwann dann halt in epischer Breite präsentiert hat. Und der Florian V. hat diese Einlassung bei der Polizei war auch für ziemlich lange Zeit abschließend sozusagen. Also der hat ja vor Gericht dann zunächst mal gar nichts gesagt.
Genau, ne? Also vor Gericht hat er ganz, ganz lange geschwiegen und erst sehr spät sich zu Fragen, die das Gericht gestellt hat, geäußert. Ich denke, auf Anraten seines Anwalts erstmal nichts gesagt.
Weshalb werden die beiden denn angeklagt?
Ja, also an Andreas S. wegen zweifachen Mordes und Florian V. wegen Mithilfe oder Beihilfe zum Spurenverwischen.
Und Wilderei noch, ne?
Wilderei. Ja.
Ihr wart beide vor Gericht, habt Andreas S. gesehen, seine Tatversion gehört. Wie hat er denn auf euch gewirkt?
Also Andreas S. hat im Gerichtssaal sich immer Notizen gemacht, egal wer ausgesagt hat, er hat sich immer Notizen gemacht und hat auch tatsächlich den Zeugen selbst Fragen gestellt. Also er hat sich sehr umfangreich in den Prozess eingebracht, er hat auch immer wieder Einlassungen gegeben und sehr viel tatsächlich auch geredet.
Ist das denn normal, dass so ein Täter oder Angeklagter eben dann Fragen an die Zeugen stellt? Dafür hat er ja normalerweise einen Anwalt.
Normal ist das nicht. Also es gibt Anwälte, die lassen das zu, aus unterschiedlichsten Gründen, weil sie wollen, dass sie sich im Kopf und Kragen reden sozusagen, dass sie dokumentieren, dass sie vermindert schuldfähig sind. Mhm. Das passiert auch mal, aber ja, ich glaube, das ist auch ein Teil seiner Persönlichkeitsstruktur. Dieses, ich weiß es besser, der muss in seiner Zelle alle Akten liegen gehabt haben und so Zelle ist nicht groß und die Akten sind viel, also das sind ja mehrere tausend Seiten, also und der hat die alle durchgeackert und versucht Widersprüche in irgendwelchen Zeugenaussagen dann rauszuarbeiten und hat die dann halt auch akribisch präsentiert, was ich mir so erzähle. Was, das hat er selbst gemacht bei diesem Prozess. Genau. Also wo der Mann ihm vorgeworfen hat, er hätte ihn bei der Wilderei erwischt und er hätte ihn deswegen fast überfahren. Er konnte nur so wegspringen, nachts im Wald, vom Feldweg, so im Waldweg sozusagen. Und selbst dort in diesem Prozess hat er die Akte nahezu, habe ich den Eindruck gehabt, auswendig gekannt und hat diesen Zeugen halt dort filetiert mit Fragen und hat versucht, Widersprüche rauszuarbeiten, was ihm dann nicht so wirklich gelungen ist, aber er hat es halt versucht. Ne? Mhm. Das hat er in diesem anderen Prozess auch gemacht. Ja. Und die haben den dann auch immer reden lassen. Ne?
Genau, er hat auch, also mein Eindruck, versucht, sich Juristensprache anzueignen und zu argumentieren wie ein Jurist. Hat auch immer wieder dann auf Aktenzeichen hingewiesen, aber teilweise dann auf seinen eigenen Unterlagen, was dann nicht den richtigen Akten entsprochen hat, wo dann immer wieder der Richter nachgefragt hat, ja, das ist jetzt aus Ihren Akten nicht. Also mein Eindruck, er hat versucht, sich das anzueignen, hat versucht, irgendwie auch so ein bisschen aufzutreten wie sein eigener Anwalt.
Aber gelungen ist es nicht, willst du damit sagen?
Also mein Eindruck, ich kann jetzt nur, ich bin keine Juristin, ne? Also mein Eindruck war, dass er sich so viel, wie er geredet hat, ich meine, er hat ja auch sehr viel zum Beispiel mit den Waffenexperten der Polizei diskutiert, sehr ausführlich über Waffen. Ich hatte den Eindruck, dass er sich mit seinen Äußerungen keinen Gefallen getan hat. Aber ich bin keine Juristin und kann das jetzt aus juristischer Perspektive nicht beurteilen.
Ich kann das auch nicht einordnen, ehrlich gesagt. Also ich fand es wichtig, dass für die psychologischen Gutachter, dass er so viel geredet hat, weil ich glaube, er ließ sich ja nicht explorieren, wie das so heißt dann. Also die müssen ja dann zustimmen, wenn es ein psychologisches Gutachten gibt in einem Vier-Augen-Gespräch, wo also auch Grundlage ein Vier-Augen-Gespräch ist. Von daher hatte die Gutachterin, weil der dann nur die Möglichkeit quasi anhand der Akten, der Prozessunterlagen und anhand des Prozesses dann halt den einzuschätzen, ob der schuldfähig ist oder nicht.
Mhm. Ja, das genau, also das galt aber für beide, also die und beide Gutachter für beide Angeklagten haben sich quasi ihren Eindruck aus den Akten und vor Gericht so eingesammelt und der Gutachter von Andreas S. hat das, was du vorhin auch gesagt hast, bestätigt, dieses gewisses Maß der Selbstüberschätzung. Und er hat auch gesagt, dass Andreas S. Merkmale zumindest mal aufweist, die man auch sonst bei Psychopathen findet. Er hat jetzt explizit nicht gesagt, dass Andreas S. ein Psychopath ist. Er hat nur gesagt, es gibt Merkmale, die man auch in dieser Personenbeschreibung findet.
Bestimmte Eigenschaften, die man manchmal bei Psychopathen findet, so hat er es formuliert. Auffällig sein Externalisierung von Fehlern, also das Schuldzuschieben, alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Gewisse Gemütskälte halt. Ne?
Ja. Was war denn die Tatversion? Was hat er denn gesagt, der Andreas S.?
Also seine Tatversion ist, Florian V. hat Jasmin erschossen und dann hat Alexander zurückgeschossen und er habe dann aus Notwehr, um sein eigenes Leben zu retten, auf den Polizisten geschossen. Das ist seine Tatversion. Dass er ihn nur erschossen hat, um sein eigenes Leben zu retten, das hat er auch ganz am Schluss, hat ja das letzte Wort im Gerichtssaal gehabt, da hat sich auch an die Angehörigen gewendet und hat gesagt, er hat das getan, um sein eigenes Leben zu retten. Dafür bittet er zwar um Entschuldigung, aber auch um Verständnis. Ich meine, wie gesagt, die beiden Polizisten waren klar als Polizisten zu erkennen. War eine normale, also was heißt normale, es war eine Polizeikontrolle, ob man in der Situation auf Notwehr.
Das Kranke ist halt das Motiv, ne, an dieser Geschichte. Ja. Also wegen Wilderei.
Zwei Menschen umzubringen.
Ja, das ist halt, das hat man selten.
Es ist auch nicht verständlich. Ich meine, Andreas S. hat, das war auch immer seine Argumentationsstrategie, zu sagen, dass er den ersten Schuss nicht abgegeben hat, weil er ja auch wusste, dass auf Wilderei keine allzu große Strafe drohen würde. Er sagte auch, also ich glaube 5 Jahre oder sowas maximal, die säße er auf eine Arschbacke ab. Ja, sagte er zumindest.
Ja, aber ich glaube, in dem Moment ist wirklich sein ganzes Leben zusammengekracht. Ja,
das ist halt die Jagd und alles und sein Wildhandel, alles, was ihn ausgemacht hat.
Genau, das habt ihr ja gesagt, dass er eigentlich nichts anderes im Grunde hatte, außer die Jagd und ja. Wie war das denn vor Gericht? Wer wurde als Zeuge vernommen? Und ja, wir haben das letzte Mal über eine Aufnahme von der Tatnacht gesprochen, ein Video, auf dem man nichts sieht, aber hört. Wurde das auch besprochen?
Zahlreiche Gutachter also Gerichtsmediziner, Gutachter für alle möglichen Spuren. Michael hatte ja schon die Videoaufnahme angesprochen. Da wurden Gutachter gehört, die sich damit beschäftigt hatten, wie die Geräusche sind, aus welcher Pistole, aus welcher Richtung der Schall, den man da drauf hört, kommen könnte. Es wurden Spuren an dem Transporter untersucht, an den Radkästen, um zu überprüfen, ob man irgendwie feststellen kann, ob von welcher Seite irgendwie geschossen wurde. Also ich hatte den Eindruck, da wurde so ziemlich jedem Antrag auch irgendwie stattgegeben, alle möglichen Spuren zu untersuchen.
Kannst du denn auch auf irgendwelche krasseren Aussagen tatsächlich eingehen, die vor Gericht getätigt wurden? Ich meine, ihr habt beschrieben, dass Andreas S. sich selbst sehr inszeniert hat. Er hat selbst immer das Wort ergriffen, hat Zeugen befragt. Was hat er denn da tatsächlich so von sich gegeben?
Es ist jetzt schwierig, irgendwie eine einzige Aussage da irgendwie rauszupicken. Ich weiß nicht, warum es mir im Gedächtnis blieb, aber er hat zum Beispiel, also sein kurzzeitiger Mithäftling wurde befragt. Und Andreas S. sagte über ihn, ja, er habe sich irgendwie angebiedert wie eine Dirne. Und hat halt dieses Wort Dirne verwendet, was ich in dem Moment irgendwie ein bisschen merkwürdig fand. Aber ansonsten, wie gesagt, ist halt grundsätzlich diese gewisse Distanziertheit, mit der er über die Tat gesprochen hat, die hat schon den gesamten Prozess durchgezogen. Er hat halt, wie gesagt, immer sehr viel über die Waffen und ging auch immer darum zu diskutieren, wie man mit welcher Waffe schießen kann. Und er hat natürlich versucht zu erklären, dass er zumindest mal den ersten Schuss nicht abgegeben haben konnte.
Ja, ich habe den ja so als Rechthaber empfunden. Was auch hängen geblieben ist, war so die Zahl, wie der Richter ihn das war in einem anderen Prozess, werden natürlich auch die persönlichen Umstände abgefragt, also auch die finanziellen Umstände. Und da hat er gesagt, ja, 2,4 Millionen Euro Schulden. Und da habe ich halt gedacht, ui. Ja, also, da kommt dann der Druck dann auch her. Ne?
Ja. Vielleicht noch eine Sache aus dem Gerichtssaal. Du hattest ja gesagt, er hat alle Akten gelesen, hat versucht, da Fehler zu finden. Und genauso ist er dann, als Florian V. auch ausgesagt hat und auch seine Aussage bei der Polizei, ist er durchgegangen und hat, das blieb mir noch irgendwie so im Gedächtnis, weil es auch irgendwie gefühlt 2-3 Stunden gedauert hat, mehr als 100 Aussagen von Florian V. einzeln durchgegangen und hat versucht, sie zu widerlegen. Also wirklich aufgelistet, Lüge Nummer 1, Lüge Nummer 2, Lüge Nummer 3 und hat versucht dann zu widerlegen, weshalb Florian V. an dieser Stelle nicht die Wahrheit gesagt hat.
Das heißt, im Grunde hat er so ein bisschen gewechselt. Vorher war der Lebensmittelpunkt die Jagd und dann, als er vor Gericht stand, hat er alles tatsächlich darauf verwendet, alle Energie, und hat geschaut, wie er das
umlegen. Ich glaube, er hat alle Energie darauf verwendet, sich selbst von der Schuld irgendwie freizukriegen, ne? Sich versucht, sich selbst sozusagen zu erklären, wie das passieren konnte.
Wie lautet denn das Urteil gegen Andreas S.?
Das Urteil war lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld.
Wie hat er auf das Urteil reagiert?
Er hat sich Notizen gemacht.
Wie war denn die generelle Reaktion auf das Urteil? Bundesweit, landesweit?
Also im Gerichtssaal, kann ich sagen, war deutlich Erleichterung zu hören.
Ja, natürlich, klar. Das war das. Die Schwere der Schuld war dann, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass er nicht nach 15 Jahren schon die Möglichkeit hat, wieder rauszukommen.
Das bedeutet, Schwere der Schuld heißt?
Es wird geprüft. Also es ist eine ähnliche Verfahrensweise wie bei der Sicherungsverwahrung. Mhm. Es wird, glaube ich, jedes Jahr mindestens ein Gutachten gemacht. Und dann wird geguckt, ob er sozialisierbar ist oder nicht, ne?
In der Regel, ich sag mal, der Durchschnitt von Menschen, die verurteilt sind mit besonderer Schwere der Schuld, sind so rund 20 Jahre oder bis 25 Jahre, die Menschen dann hinter Gitter verbringen.
Das Urteil gegen den Polizistenmörder Andreas S. ist rechtskräftig und wie wir gehört haben, wird er wohl auch noch einige Jahre hinter Gitter verbringen müssen. Danke euch beiden, Saskia und Michael, dass ihr so viel zu diesem Fall erzählt habt und vor allem zu der Person Andreas S. Und das hat uns zumindest bedingt einen besseren Eindruck geben können von dem Täter und auch von dem Motiv, auch wenn es bis heute, ja, unbegreiflich bleibt. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zu diesem Fall erfahren möchten, dann schauen Sie mal bei saarbrücker-zeitung.de vorbei oder in unserer SZ-News-App. Dort haben wir wieder ein paar Infos für Sie zusammengestellt zu dem Fall. Wir hatten damals eben sehr viele große Recherchen. Und falls Sie auf Instagram und Facebook unterwegs sind, dann suchen Sie doch gerne mal nach Tatort Saarland. Wir haben dort nämlich auch einen Kanal und freuen uns über Interaktion und natürlich über Direktnachrichten. Das geht natürlich auch per E-Mail an tatortsaarland@sz-sb.de. Alle Infos finden Sie wie immer in den Shownotes. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie in 2 Wochen wieder bei der nächsten Folge Tatort Saarland dabei sind. Bis dann!
Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.